Aber bevor ich mein Thema nenne, möchte ich eigentlich, gehört zwar auch zu diesem Thema, aber nochmal kommen, ja, zu Ostern. Haben wir ja schon so oft gehabt, Ostern ist ein Begriff, den finden wir nicht in der Bibel. Ostern steht nicht in der Bibel. Aber was wir sehr wohl wissen, ja, was in diese Zeit gehört. Und das, ja, wie es ja auch schon im Lobpreis angeklungen ist, dass dieses Opfer Jesu Christi am Kreuz in dieser Zeit passiert ist. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich alle, und jeder für uns, und ich weiß es für mich selbst, dass ich noch nicht wirklich begriffen habe, was das Opfer wirklich bedeutet. Und ja, wir wissen, oder wir haben es so oft gelesen, Jesus Christus, ja, der Plan Gottes, das Opfer, das Gottes Lamm ist für uns, für mich, für jeden von uns in dieser Zeit am Kreuz gestorben. Der Kreuzestod, damals gängig, verbreitet, und es ist ein Tod, ja, das ist eine Schau. Das ist eine Ausstellung, das ist grässlich, denke ich, zu sehen, wenn jemand am Kreuz stirbt. Aber ja, wenn wir heute schauen, und ich habe, ich glaube, am Donnerstag einen Bericht im Radio gehört, und da war so eine Entwicklung beschrieben, Entwicklung, die die Welt vollzieht, mit im Zusammenhang mit Ostern. Also Ostern entwickelt sich ja zu einem Fest der Geschenke. Genauso wie Weihnachten, interessanterweise. Und da sind Aussagen gemacht worden, dass an Ostern, dass also Ostern nicht mehr weit weg ist von Weihnachten. Also dass auch inzwischen riesengroße Erwartungen bei Kindern, bei jungen Leuten sind, an Ostern Geschenke zu bekommen. Und dass natürlich der Einzelhandel, ist klar, oder der Handel überhaupt in die Hände klatscht und sich freut und sagt, naja, der Mammon siegt. Ne? Aber der Sieg an Ostern oder in dieser Zeit ist anders. Ne? Und ich meine, es gibt genügend Lehren und Predigten im Netz darüber. Wir wissen auch, dass so ein paar Dinge, so wie es die Welt sieht, nicht passen. Ne? Jesus Christus ist nach 3 Tagen und 3 Nächten auferstanden. Und das wird ein bisschen schwierig vom Karfreitag bis zum Ostersonntag. Da passen verschiedene Dinge nicht. Aber ich denke, das Wichtige ist auch wirklich zu verstehen. Und es ist ein Geschenk, was hier gegeben wurde. Ein Geschenk, das Gott, Vater Gott, gemacht hat durch Jesus Christus, durch seinen Sohn Jesu Christi, der ans Kreuz gegangen ist für mich, und das muss ich für mich und darf ich für mich in Anspruch nehmen, damit ich Vergebung der Sünden habe. An erster Stelle, damit ich ewiges Leben habe. Und ich meine, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, das berührt mich immer wieder, diese Stelle, wenn Jesus im Garten Gethsemane betet und zum Vater betet und sagt, Vater, wenn irgend möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich habe immer gedacht, dieser Kelch ist eben in den Tod zu gehen, sein Leben zu lassen oder nur in Anführungszeichen in den Tod zu gehen, sein Leben zu lassen. Aber ich habe mal eine Predigt gehört und ich das hat mich irgendwie total angesprochen. Da wurde erläutert, dass dieser Kelch der Kelch war, der gefüllt war mit den Sünden der Welt. Also Jesus Christus hat in dem Moment gesehen, was auch bezüglich dieser Übernahme dieser Sünden auf ihn zukommt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, ein Kelch voll mit allen Sünden dieser Welt. Da könnt ihr euch vorstellen, was da drin ist oder was das bedeutet. Und ich denke, dass es unbeschreiblich, also sich vorzustellen, dass und er hat diese Sünden auf sich genommen. Wir kennen alle diese Stelle, kurz bevor er wirklich gestorben ist an diesem Kreuz, wo er gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Und ich meine, der Vater musste sich von ihm trennen, weil Gott und Sünde passt nicht zusammen, können sich nicht nahen, Gott musste sich entfernen und Jesus Christus hat das unmittelbar gespürt, hat das direkt, und da kommt dieser Ausspruch her, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber ich meine, die Sünden sind das eine. Er hat an diesem Kreuz den Tod besiegt. Und es gibt diese Stelle, ja, in der Offenbarung 1,18, und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also er hat den Tod besiegt, was ja auch definitiv ganz klar durch die Auferstehung nach 3 Tagen und 3 Nächten die Auferstehung ja belegt ist, besiegt. Und heute, glaube ich, steht im 1. Korinther 15, 20, vielleicht können wir den mal einwerfen, den habe ich nicht bei mir auf dem Laptop. Ja, auferstanden, und da heißt es so schön, das ist dieser Tagesspruch am Kalender, das habe ich heute Morgen zufälligerweise gelesen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Also als Erster und letztendlich ja als Geschenk für uns selbst, dass der Sieg ja gegen den Tod passiert ist oder dass der Sieg errungen ist durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und ich weiß nicht, sich wirklich vorzustellen, was das ist, was das bedeutet und was das für eine Gabe, für eine Liebesgabe. Und es ist ja aus der Liebe des Vaters und aus der Liebe, die in Jesu Christi für die Menschen war, passiert. Er hat es ja aus freien Stücken, aus sich heraus getan, was das für uns bedeutet. Und ich denke, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir daran denken, müssten wir vor Freude zerspringen. Und das war so der Versuch heute, so ein bisschen die Freude hier rauszukitzeln. Und es war einfach schwierig. Ich denke, ja, wir haben das Opfer Jesu Christi und das, was damit verbunden ist, nicht wirklich zu 100% in uns. Nicht wirklich so erfasst und so begriffen, dass es Auswirkungen hat, dass es nach draußen geht. Und ich nehme das auch für mich selbst in Anspruch, dass das einfach so ist, weil wir können ja das nicht erfassen, nicht ermessen, was das wirklich bedeutet. Das einfach nochmal so am Anfang so zu diesem Ostern, wie gesagt, alles das, was drumherum ist, ja, ist von Menschen dazu gemacht, das Thema mit den Eiern, mit den Osterhasen. Und ich habe gestern in dieser Zeitungsbeilage war das Thema Osterbräuche. Ne? Also es gibt eine Unmenge von Osterbräuchen, wo sie auch immer her sein mögen. Die meisten kommen nicht aus dem christlichen Hintergrund, sage ich einfach mal. Also das Feuer, das Osterfeuer, was auch immer. Und selbst in der, ich weiß nicht, selbst in der Grabeskirche habe ich gelesen, in Jerusalem wird ein Feuer entfacht oder man sagt, das Feuer wird eigentlich göttlich entfacht, dieses Feuer da drin. Und man sagt, Jesus ist ja mit 33 am Kreuz gestorben und in den ersten 33 Minuten würde dieses Feuer nicht etwas verbrennen. also ich war erstaunt, habe noch nie gelesen, aber stand in dieser Beilage Osterbräuche. Ich denke, ja, wir wissen, was Ostern oder was diese Zeit wirklich bedeutet und was da passiert ist. Und letztendlich beginnt es erst an diesem Kreuz. Da fängt es an. Und ich hab schon vielfach gesagt, dass wir kennen ja diesen Tausch am Kreuz. Wir wissen um all die Zusagen, die wirklich verbunden sind mit diesem Opfer Jesu Christi am Kreuz. Diese Zusage auf Heilung, auf Wiederherstellung und. Und dieser Tausch am Kreuz, der wirklich da beginnt, und das ist auch so das, was für uns gilt, der muss sich fortsetzen. Und der muss sich fortsetzen in unseren Herzen, weil der Tausch muss weitergehen. Es müssen die Dinge raus, die nicht hineingehören in unsere Herzen, die fehl am Platze sind, die müssen ersetzt werden. Die müssen ausgetauscht werden gegen das, was von Jesu Christi ist. Und das ist Heilung und Wiederherstellung und all das, was dazugehört. Das erstmal so im Groben zu dem Thema Ostern. Mein Thema, wie umfangreich oder wenig umfangreich es auch immer sein mag, ist, also das, was ich hatte, war Wort und Geist. Naja, das kann alles, das kann vieles und alles sein. Wort und Geist, jetzt habe ich angefangen, ja. Gut, ich habe es noch nicht so lang, das Thema, von daher war die Zeit nicht so opulent. Aber ich schildere euch einfach mal ein paar Gedanken dazu. Und ich habe mal angefangen, wir kennen das alles aus dem Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also ich habe einfach mal so gesucht, Wort, wo führt denn das hin? Und wir lesen dann etwas später im Johannes 1,14. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ward Fleisch. Also da ist ganz klar Jesus Christus mit gemeint. Ja, wenn wir nun so gucken, und ich komme ja so aus der Überschrift Wort und Geist. Also Wort wurde Fleisch, also Jesus Christus als wirklich auch als der das Wort brachte, das Wort predigte, in dem das Wort war, der aus dem Wort geworden ist, Fleisch geworden ist. Jetzt kennen wir und wissen genau, wo es heißt, Jesus Christus hat nichts getan, was er nicht hat den Vater tun sehen. Jesus Christus hat nichts gesagt, was er nicht den Vater hat sagen hören. Also ein Fleisch gewordenes Wort, ja, durch was, durch welche Dinge hat er denn genau gewusst, hat er denn genau gehört, gesehen, was der Vater tut, durch was? Durch den Geist. Und Jesus Christus ist dieses Beispiel oder dieser Weg, der nichts anderes darstellt als das Zusammenkommen von Wort und Geist. Also in Jesus Christus war 100% Wort und 100% Geist vereint. Eins und hat zusammengewirkt. Jetzt ist es ja Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und er hat ja schon, nachdem er auferstanden war, relativ kurz seinen Jüngern gesagt, noch eine kurze Zeit bin ich bei euch. Also diese 40 Tage, die er noch die er noch da war, wo er sich noch 40 Tage gezeigt hat, wo er noch 40 Tage gewirkt hat, wo 40 Tage noch seine Wunder passiert sind. Und er hat schon am Anfang gesagt, aber ich werde euch einen Beistand geben. Ich werde euch einen Tröster lassen. Da gucken wir mal auf die Verse. Johannes 14, 16. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und in 17, also 14, 16 und 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sehen, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Oder einfach noch zwei weitere Verse. Wir gehen in den nochmal 1. Johannes 2,20 und 2,27. Im 1. Johannes 2,20 heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt all das Wissen. Und in 2,27, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und was ihr euch belehrt, so bleibt in ihm. Man muss ja ein Stück aufpassen mit der Belehrbarkeit. Eine Belehrbarkeit gegenüber dem Geist, gegenüber Gottes Wahrheit und Weisheit muss immer möglich sein. Und das ist, das so schön gehört, das ist ein Stück weit Zeichen von Demut, belehrbar zu sein. Belehrbar zu sein gegenüber dem Geist, aber auch gegenüber dem, was vom Geist ist. Gut, wir haben den Heiligen Geist bekommen als Beistand, als Tröster. Wir haben ja vorher so schön gesehen, ja, Jesus Christus als der Mensch, die Person, die Wort, Geist und Fleisch in sich vereint hatte. Wo Wort und Geist in Kraft gewirkt hat, zusammengekommen ist. Und das ist unser Weg, unser Vorbild, das ist der, dem wir versuchen nachzufolgen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, damit das, was am Kreuz angefangen hat, das, was am Kreuz begonnen hat, weitergeht. Damit das passiert, was Gottes Plan ist, Gottes Heils- und Wiederherstellungsplan. Ja, und was ist Gottes Heils- und Wiederherstellungsplan? Dass Wort und Geist wieder zusammenkommen. Wie kommt Wort und Geist in uns zusammen? Und wenn wir sagen, Jesus Christus ist das Wort, dann ist es genau das, was passiert, wenn wir das zulassen, wenn wir diesen Geist in uns wirken lassen, wenn wir diesem Geist den Raum geben, der notwendig ist, dass sich Jesus Christus, das, was in uns ist, das, was seine Identität, was sein Geist, was sein Wesen darstellt, verbindet mit dem Geist. Und das ersetzt und das generiert oder das austauscht, was wir selbst sind, was wir selbst ausmachen. Das ist einmal dieser Tausch, dieser Austausch, der in uns passieren muss, soll. Es ist unser höchstes Interesse, dass es passiert und es ist nichts anderes als Nachfolge. Aber es ist auch ein Anspruch an uns, weil Wort zum einen, wie wir ja gelesen haben, Jesus Christus ist, aber zum anderen, ja, auch die Bibel wird ja als das Wort oder als Wort schlechthin bezeichnet. Nicht schlechthin, guthin. interessant ist, und ich meine, so sagt Gott ja auch, dass das, was da niedergeschrieben ist, von Gott durch den Geist eingegeben ist. Also das, was da steht, was da geschrieben ist, ist generiert durch Gottes Geist. Was bedeutet das? Heißt es, das Wort lebt an sich? Auf der anderen Seite wissen wir, dass im Wort in der Bibel steht, für einen, der nicht errettet ist, ist das Wort Unsinn, ist es Müll, nicht verständlich. Also es ist notwendig und es funktioniert auch nur, dieses Wort wird nur dann Kraft haben und Kraft bekommen, wenn es wieder mit dem Geist zusammenkommt. Es ist durch den Geist generiert, durch den Geist erzeugt. Gott hat den Menschen über den Geist gesagt, was sie aufschreiben sollen. Aber es ist an sich notwendig, dass der Geist wieder dazukommt. Wir wissen das selbst, wir können lesen, indem wir einfach nur lesen. Und es passiert nichts. Es ist nicht. Es heißt, wie heißt es so schön? Wie heißt der Vers? Hebräer 4,12, kennt ihr alle. Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung der Herzen. Das Wort ist lebendig, aber es wird nur lebendig durch den Geist. Und es braucht den Geist in Verbindung mit dem Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das selbst kennt. Also ich hab das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ihr was ausgesprochen habt und unmittelbar, wenn ihr das selbst hört, habt ihr so Bedenken da drin, wo er sagt, ich weiß nicht. Und ich denke, das ist der Geist, der hinweist, der warnt und sagt, vorsichtig damit, ich weiß nicht. Oder, ne, sag mal, ich weiß nicht, sagt er nicht. Der Geist weist hin und sagt, guck da mal, irgendwas stimmt da nicht. Also ich kenne das, ich habe das schon erlebt, dass ich unmittelbar, wenn ich was gesagt habe, auf einmal so in mir was ist, wo ich denke, oh, irgendwie, das war vielleicht nicht so ganz das, was dran ist. Also Wort und Geist müssen zusammenkommen. Und insbesondere gilt es für mich und denke, für das, damit es lebendig wird. Und wir wissen ja, es gibt diesen Vers, wo es heißt, das Wort ist ausgesandt, damit es das tut, zu dem es gesandt ist. Und es ist ja, es geht darum oder dabei nur um das Wort Gottes. Also nur das Wort, das durch den Geist generiert ist, durch den Geist erzeugt ist oder und vom Geist getragen ist. Und wir sind der Ort und die Stelle, und das ist unser Herz, wo Wort und Geist wieder zusammenkommen müssen, damit ja Wort und Geist einmal Jesus Christus in uns wächst und wir abnehmen, aber auch damit das, was wir sagen, Kraft hat, damit es das ausführt, und es wird nur das ausführen, wenn es vom Geist eingegeben ist. Ansonsten sind es leere Worte, sind es Worte, die nicht lebendig sind. Ich meine, die Aufforderung ist klar, kennen wir alle, Epheser 6,17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort? Der Vers, den ich genannt hatte, das war Jesaja vorher 55,11, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist Gottes Ausspruch. Und das trifft nur auf das Wort zu, was von Gott ist, und nur das Wort, was vom Geist kommt. Was vom Geist eben von Gott kommt. Und es wird nur Kraft haben, wenn der Geist drin ist. Noch ein Vers, der insgesamt zu der Überschrift und zum Thema passt. 1. Petrus 1,23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das lebendige und bleibende Wort Gottes, also durch das Wort Gottes und durch Jesus Christus, dessen Geist in uns ist und dessen Wesen in uns wiederhergestellt werden soll. Und ich denke, Johannes 4,23, wo es um, ja, kennt ihr auch, da, um die wahre Anbetung geht. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Anbetung in Geist und Wahrheit ist für mich genau das, wo Wort und Geist zusammenkommen. Wo wir geleitet durch den Geist Wahrheit sprechen. Gottes Wort. Und letztendlich ist ja dieses Opfer am Kreuz, dieser Tod, das Lamm Gottes am Kreuz. Ja, und Jesus wird ja klar als Mittler des neuen Bundes bezeichnet, ist der Beginn des neuen Bundes. Und wir als Christen, und Christen heißt ja kleiner Christus, heißt Jesus Christus in mir. Und Jesus Christus ist das, was in mir zunehmen soll, was in mir ja Gestalt annehmen darf und mein eigenes abnehmen. Und ja, und darin liegen alle Verheißungen, liegen alle ja Zusagen, die mit dem Kreuz verbunden sind. Es beginnt am Kreuz der Bund, der neue Bund, der ewige Bund. Beginnt am Kreuz und wird weitergeführt in unseren Herzen. Ja, ich bin eigentlich, oder nicht eigentlich, bin auch schon damit durch, mit dem, was ich hatte, was ich habe. Und ja, ich darf noch zu einer Dienstzeit aufrufen oder zu einer Dienstzeit rufen. Ja, und ich denke, sucht um Gebet. Stehen einmal die Ältesten zur Verfügung, aber ich denke, wir dürfen das auch mal öffnen. Ihr dürft zu jedem gehen, den von dem ihr Gebet haben wollt, und dürft euch ja Gebet holen. Und ich darf euch da herzlich zu einladen, rege davon Gebrauch zu machen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Kenner unserer Herzen bist, Vater. Ich danke dir, Vater, für deinen wunderbaren Plan, Vater, der am Kreuz begonnen hat, Vater, für den neuen Bund, Vater, der am Kreuz anfängt, Vater. Und ich danke dir, Vater, ja, für den Weg Jesus Christus, Vater, für das Vorbild, Vater, für das Lamm Gottes. Ich danke dir, Vater, für diese Liebesgeschenke, Vater, die wir ja, am Kreuz empfangen dürfen, Vater, die für uns gegeben sind, Vater, für das Blut, was für uns, was für mich vergossen wurde. Ich danke, Vater, dass ich frei bin durch Jesus Christus, dass wir frei sind, dass wir errettet sind, dass wir Vergebung der Sünden haben, aller Sünden, die wir begangen haben und die wir noch nicht begangen haben, dass Freiheit bei dir ist, Vater, dass du Heilung und Wiederherstellung hast, Vater, dass das am Kreuz angefangen hat. Hilf mir, hilf uns, dass wir dir unsere Herzen bringen, Vater, dass wir ja Wort und Geist, Vater, vereinen in unseren Herzen, Vater, damit dein Sohn Jesu Christi in mir, in uns groß werden kann. Vater, ich danke dir für das, was dein Plan ist, Vater, für diesen wunderbaren Wiederherstellungs- und Heilsplan, Vater, der für jeden gilt, Vater, für jeden, der ihn in Anspruch nimmt, weil er sein Herz dir schenkt, Vater, weil er das Opfer Jesu Christi anerkennt, weil er sagt und weiß, Jesus Christus ist für mich gestorben, für mich, damit meine Sünden vergeben sind, damit ich ewiges Leben habe. Vater im Himmel, ich bete, Vater, dass wir diesen Segen, den du geschenkt hast, empfangen, damit wir heil werden in den Herzen, so wie es dein Plan ist, damit wir wiederhergestellt werden, Vater, damit wir erkennen, wer du bist, Vater, wer dein Sohn Jesu Christi ist, Vater, und damit wir verstehen, wie wertvoll dieses Geschenk des Heiligen Geistes ist, dieses Geschenk des Beistandes, des Trösters, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns das berichtet, was er von Gott sieht und hört, Vater im Himmel, der das Wesen deines Sohnes und dein Wesen ausmacht. Ich danke dir, Vater, führe uns hinein, mehr davon zu verstehen, mehr davon zu erfassen, mehr von deiner Herrlichkeit in uns zu generieren, Vater. Und ich danke dir, Vater, für die Kraft, die in mir lebt, Vater, für die Kraft, die in jedem Einzelnen hier lebt, Vater. Hilf uns, Vater, damit wir begreifen und verstehen, Vater, dass es das Wesen Jesu Christi ist, dass es der Geist Gottes ist, dass es das Größte ist, was uns passieren kann, das Wertvollste, was wir bekommen können. Vater im Himmel, hilf uns, Vater, damit wir Beziehung haben mit dir, tiefe, innige Beziehung, damit wir dich verstehen, Vater, und deine Herrlichkeit mehr erkennen können. Ich segne, Vater, jeden Einzelnen hier, Vater, mit deiner Liebe, Vater, mit deiner unendlichen, unbegreiflichen Liebe, Vater. Und ich segne jeden Einzelnen zu empfangen, Vater, zu empfangen die Herrlichkeit dieses Opfer von Jesu Christi am Kreuz und all das, was damit verbunden ist, in Jesu Namen. Amen.